Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Die bundespolitischen Folgen der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wollen wir weiter vertiefen, gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio. Welche Bedeutung messen Sie den Wahlergebnissen für die Große Koalition bei?
Ich würde sagen, dass dieser Wahlsonntag die Große Koalition eher stabilisiert hat, dass dieses Ergebnis etwas Ruhe in die Diskussion gebracht hat. Man mag sich gar nicht ausmalen, was denn los gewesen wäre, wenn die AfD tatsächlich in einem oder in beiden Bundesländern vorne gelegen hätte. Also wenn die SPD nach 30 Jahren in Brandenburg aus der Regierungsverantwortung geflogen wäre oder wenn Michael Kretschmer mit seinem konservativen Anti-AfD-Kurs in Sachsen gescheitert wäre, dann wäre mit Sicherheit heute der Ruf nach dem Raus aus der Koalition viel lauter geworden. Aber wir haben das eben im Beitrag gehört. Man gibt sich nun selbstkritisch. Man sagt, man muss liefern, man muss arbeiten. Das hören wir immer öfter. Die Menschen wollen Antworten auf die Fragen der Zukunft haben. Und da kann man heute Abend gleich mal mit anfangen. Das Stichwort fiel schon, Koalitionsausschuss, Klimaschutz. Da muss einiges beschlossen werden.
Was muss die GroKo da jetzt liefern?
Nein, man muss sich vor allen Dingen mal schnell einigen, denn ich glaube, das hat auch zum Wahlerfolg der AfD beigetragen, dass man seit Monaten, seit einem Jahr beim Thema Klimaschutz eigentlich nichts auf die Reihe bekommt. Also Beispiel CO2-Steuer. Die Union ist dagegen, die SPD-Umweltministerin eher dafür. Da gibt es keine klare Linie. Es liegen Dutzende von Vorschlägen auf dem Tisch, was man machen könnte zum Schutz des Klimas. Also da wird viel zu lange meiner Ansicht nach gestritten. Da wird nichts entschieden. Das Gleiche gilt für die Grundrente. Wenn Manuela Schwesig heute Morgen, also die kommissarische SPD-Vorsitzende, sagt, wir müssen die ostdeutschen Themen stärker berücksichtigen, dann meint sie insbesondere auch das, also dass man da etwas tun muss, gerade für Menschen, die unverschuldet nach der Wende arbeitslos geworden sind, die von der kleinen Rente dann nicht leben können. Aber da hätte es eines Signals bedurft, schon vor den Landtagswahlen. Und da wächst jetzt der Druck mit Blick auf die kommende Abstimmung im Osten Deutschlands, in Thüringen, Ende Oktober, da endlich eine Einigung zustande zu bringen.
Die SPD, ihr Vorstand, sitzt ja gerade noch zusammen, um einerseits auf die Wahlen zu gucken, aber auch andererseits, um etwas ganz anderes zu sprechen, nämlich über die Bewerber, die sich gemeldet haben bis gestern Schlag 18 Uhr, um selbst SPD-Chef oder Chefin zu werden. Wie groß ist inzwischen das Bewerberfeld?
Es sind 8 Bewerberduos, die die Hürde genommen haben, die für die Aufstellung zu nehmen ist. Also man muss, so sahen es die Regularien vor, 5 Kreisverbände oder einen Bezirk oder einen Landesverband hinter sich bringen. Das haben nun 16 Bewerber erreicht. Es gibt einige Einzelbewerber, die aber offenbar diese Hürde nicht genommen haben. Darüber wird gerade noch beraten im SPD-Vorstand. Da werden wir um 14 Uhr genaueres erfahren.
Es ist ja ein sehr gemischtes Feld aus bekannten und sagen wir weniger bekannten Sozialdemokraten. Ist das eine Chance oder eher ein Risiko für die SPD?
Also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich würde sagen, es erweist sich jetzt eher als Risiko. Man hatte sich ja früh festgelegt, ein Mann, eine Frau muss es machen. Und da hatte man sich an den Grünen orientiert, bei denen das wahrlich nicht immer gut gelaufen war, aber zurzeit gerade gut läuft. Baerbock und Habeck, die harmonisieren. Ob das bei der SPD auch funktionieren kann, da darf man Zweifel haben. Das Problem war ja, man hatte lange Zeit nicht nur wirkliche Promis aus der allerersten SPD-Reihe, die sich für den SPD-Vorsitz interessierten. Es gab lange Zeit eben auch keine Frauen. Olaf Scholz brauchte Tage, ehe Clara Geiwitz präsentierte. Die ist weitgehend unbekannt. Die hat gestern eher für Schlagzeilen gesorgt, weil sie im Kampf um das Direktmandat bei der Landtagswahl in Potsdam der Konkurrentin von den Grünen unterlag. Und Ähnliches gilt auch für Petra Köpping aus Sachsen. Also das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kandidatur, mit denen diese Frauen nun ins Rennen um die Nahles-Nachfolge gehen. Die Chance des Bewerberfeldes könnte darin liegen, dass etwa Olaf Scholz ein ganz klarer Befürworter der Großen Koalition ist. Dagegen stehen die Skeptiker Ralf Stegner, Gesine Schwan etwa oder die prononcierten GroKo-Gegner Karl Lauterbach oder auch Michael Roth. Da haben die 420.000 Mitglieder dann durchaus eine Wahl. Und positiv könnte man natürlich auch sehen, dass mit Simone Lange etwa und Alexander Alexander Arendt zwei Kommunalpolitiker auf der Liste stehen. Und das hatte man sich im Willy-Brandt-Haus eigentlich auch immer gewünscht, dass die, die die Arbeit an der Basis besser verstehen, besser kennen, eine größere Rolle spielen. Aber ich denke mal, da wäre die Mischung die gute gewesen, wenn man jemanden denen zur Seite hätte stellen können, der die Bundespolitik besser versteht. Also das dann doch eher wieder ein Manko.
Kurze Frage zum Schluss, Herr Kapellan. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?
Mittwoch Saarbrücken, da gibt es die erste Regionalkonferenz, das erste Schaulaufen, dieses Casting der Kandidaten. Dann geht es weiter eben mit der Wahl nach 23 Regionalkonferenzen, auf denen Sie sich in der Republik vorstellen. Dann geht es weiter mit der Wahl bis zum 25. Oktober. Am 26. Oktober soll das Ergebnis feststehen. Ich sage voraus, dass wir wohl eine Stichwahl erleben werden, weil im ersten Wahlgang kein Duo auf die erforderliche absolute Mehrheit kommen wird. Also dann wird es Ende November sein und dann haben wir noch den SPD-Parteitag. Da muss alles abgesegnet werden. Dann erst steht die neue SPD-Spitze.
Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio.